Domradio, das Thema.
Dazu begrüßt Sie Susanne Becker-Huberti. Einen schönen guten Tag. Die lebende Bibliothek, die ist heute unser Thema. Die lebende Bibliothek, was soll das sein? Das ist eine spannende Veranstaltungsform, die in Dänemark entstanden ist und seit ein paar Jahren auch bei uns sehr beliebt ist. Und es geht darum, miteinander zu sprechen, mit Menschen zu reden, mit denen man sonst eher vielleicht nicht so ins Gespräch kommen würde. Wie fühlt es sich zum Beispiel an, aus einer Heimat in ein fremdes Land zu fliehen? Wie ist es, als Polizistin mit Blaulicht zu einem Einsatz zu fahren? Wieso ist der Sozialarbeiter über viele Jahre so engagiert? Wie träumt jemand, der blind ist? Um solche und viele andere Fragen geht es. Die lebendige Bibliothek ist heute unser Thema bei Domradio, das Thema. Schön, dass Sie zuhören. Wenn Sie den Begriff lebende Bibliothek hören, dann stutzen Sie vielleicht erstmal. Eine Bibliothek, die kennen wir, da können wir Bücher ausleihen. Eine lebende Bibliothek, was ist das? Darüber wollen wir in den kommenden 2 Stunden hier sprechen und zwar mit vielen Beispielen. Und ich habe mir eine Expertin ins Studio eingeladen, die seit einigen Jahren mit großer Leidenschaft lebende Bibliotheken veranstaltet und unterstützt, nämlich vom Diözesan-Caritas-Verband für das Erzbistum Köln, Sabine Kern. Hallo Frau Kern. Wenn Sie in 1, 2 Sätzen die lebende Bibliothek erklären sollen, wie machen Sie das?
Ja, 1, 2 Sätze sind schwierig, aber ich kann das gerne probieren. Wir arbeiten wie eine richtige Bibliothek, nur dass man sich bei uns eben keine Bücher ausleihen kann, sondern Menschen. Und das Ausleihen ein Gespräch führen bedeutet. Das heißt, wir gehen auf Veranstaltungen, auf Straßenfeste oder wir suchen uns entsprechende Räumlichkeiten, präsentieren eine Vielzahl von lebenden Büchern, die wir vorher ausgewählt haben. Das heißt, Menschen mit bestimmten Hintergründen, die Veranstaltung in den Vordergrund stellen und die Gäste der Veranstaltung sind dann unsere Leserinnen und Leser und die können sich ein Buch oder eben eine Person für die Dauer von einer halben Stunde ausleihen.
Und dann werden viele Einzelgespräche.
Genau, es geht um den Dialog. Es geht darum, unser Motto heißt, sprich mit deinen Vorurteilen. Es geht darum, dass jeder Mensch ja Klischees in den Köpfen hat. Die Klischees sind auch wichtig und die sind auch erstmal nicht schlecht. Sie helfen uns, unsere Welt zu vereinfachen. Schlimm ist halt nur, wenn man jeden Menschen, jede Blondine, die man trifft zum Beispiel, für ein bisschen dumm hält, ohne sie mit dem Einzelfall abzugleichen. Und gerade dieses Gespräch mit Personen hilft, eben diese Klischees abzubauen und eben Vorurteile aufzubrechen.
Wie sind Sie denn auf diese Veranstaltungsform gestoßen, auf die lebende Bibliothek?
Ja, ich arbeite, wie schon gesagt, beim Diözesan-Caritas-Verband in der Abteilung Integration, Migration und wir haben uns vor einigen Jahren die Arbeit der Caritas in Wien angeschaut und dort bin ich auf dieses Projekt gestoßen und fand das total spannend und dann habe ich mich etwas reingearbeitet und habe festgestellt, dass es ein Konzept ist, das es schon sehr lange gibt, nämlich seit dem Jahr 2000 wurde das von einer dänischen Jugendorganisation entwickelt und seitdem gibt es dieses Konzept in mehr als 70 Ländern auf der Welt und in Deutschland habe ich gesehen, gibt es in Darmstadt einen Verein, einen Jugendverein, der das einigermaßen aktiv macht, aber ansonsten ist es recht unbekannt und ich finde es einfach toll, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, die man sonst in seinem Bekannten- oder Freundeskreis eben nicht hat und dieses Miteinander statt übereinander sprechen, das ist sehr wichtig, gerade in Zeiten wie diesen, denke ich.
Es ist in Dänemark entstanden von der Jugendorganisation, hat sich dann so langsam verbreitet.
Genau, die haben das zum ersten Mal im Jahr 2000 auf dem Roskilde-Festival gemacht. Das ist eins der größten Musikfestivals in Dänemark. Dort schlug es ein wie eine Bombe. Und dann hat man das im nächsten Jahr in Ungarn auf dem Sziget-Festival gemacht. Und von da ist es in die Welt gegangen. Und es gibt selbst in Singapur, in Südkorea, in Australien, in Kanada überall Organisationen, die lebende Bibliothek durchführen. Und ich wollte das auch.
Und eben, Sie haben es bei der Caritas in Wien kennengelernt, haben gesagt, klar, für uns hier im Erzbistum Köln passt das auch sehr gut. Warum würden Sie sagen, passt es gerade zur Arbeit der Caritas besonders gut?
Wir haben das die lebende Bibliothek eingebettet in unsere Initiative Vielfalt, viel Wert. Und uns geht es eben darum, die Gesamtgesellschaft mit einzubinden. Die klassische Caritas-Arbeit geht ja viel an die Armen, die Kranken, die Alten, die Flüchtlinge, die Migranten. Und wir haben vor ein paar Jahren gesagt, Mensch, man muss auch an die Gesamtgesellschaft ran, man muss für Vielfalt werben. Vielfalt ist schon immer da gewesen, Vielfalt ist etwas Positives und gar nichts Neues, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Aber viele Menschen kommen halt nicht mehr dazu, sich mit fremden Menschen zu treffen, die kennenzulernen und eben mit ihnen statt über sie zu sprechen. Und deswegen passte das sehr gut in unsere Vielfaltkampagne. Und
was waren dann so Ihre ersten Schritte, Ihre eigenen ersten Schritte mit der Lebende Bibliothek?
Es gab in Köln-Ehrenfeld den Tag des guten Lebens. Letztes Jahr im August. Das ist so eine Veedels-Initiative, um einfach die Leute auf die Straße zu kriegen, für einen städtischen Lebensraum sich einzusetzen, sich ein bisschen Lebensraum zurückzuholen. Und da habe ich gedacht, das passte da super rein. Habe angefragt, die waren sehr begeistert von dem Konzept. Und so haben wir unsere erste lebende Bibliothek auf der Venloer Straße im strömenden Regen gemacht.
Andere sind gefolgt, Sabine Kern. Und zum Beispiel die auf dem Afrikatag hier in Köln vor einiger Zeit, von der hören wir gleich mehr hier bei Domradio das Thema. Immer um diese Zeit ist Zeit im Domradio für ein Thema und zwar ausführlich, 2 Stunden lang. Unser Thema heute, die lebende Bibliothek. Da können Sie sich Menschen für eine halbe Stunde sozusagen ausleihen und in ihnen lesen, also mit ihnen sprechen. Und wie das in der Realität geht, das hören wir jetzt mal. Und zwar waren wir bei der Lebenden Bibliothek an einem Afrika-Tag, der vor einiger Zeit hier in Köln stattfand. Und diese Lebende Bibliothek hat auch mein Studiogast heute, Sabine Kern, da mitorganisiert. Es ging darum, Menschen unterschiedlicher Kulturen, unterschiedlicher Herkunft miteinander ins Gespräch zu bringen. Und meine Kollegin Luisa Pfeifenschneider war beim Afrika-Tag in der Stadthalle in Köln-Mülheim dabei, hat die Lebende Bibliothek da kennengelernt und sie hat geschmökert.
Als ich die Lebende Bibliothek betrete, werde ich von lauten Trommelkonzerten und einem bunten Basar begrüßt. Die Atmosphäre gleicht so gar nicht einer normalen Bibliothek. An einem der Stände zwischen Verkaufstischen mit afrikanischer Kunst und landestypischen Köstlichkeiten stehen Menschen verschiedenen Alters, die hier zu lebenden Büchern werden. Wer sich so ein Buch ausleiht, dem wird eine Geschichte erzählt. 30 Minuten dauert ein Gespräch unter 4 Augen. Sabine Kern von der Caritas ist sozusagen die Bibliothekarin der lebenden Bibliothek. Sie organisiert die Veranstaltungen im Rahmen der Aktion Vielfalt, viel Wert.
Mit der Kampagne möchten wir die Haltung der Bevölkerung, also der Gesamtbevölkerung, verändern. Wirklich sagen, hey Gesellschaft, wir sind vielfältig, wir sind alle ganz verschieden und wir müssen gucken, wie wir miteinander klarkommen wollen, wenn wir denn weiterhin friedlich zusammenleben wollen.
Das ist aber nicht ausschließlich das Interesse der Besucher des Afrika-Tages.
Es ist ganz häufig so, dass die Leute mit einem vorgefertigten Bild hier ankommen und die möchten sich das auch durch so eine Aktionen wie die Lebende Bibliothek auch nicht kaputt machen lassen. Die sagen dann immer, nee, aber Afrika, das ist doch alles so bunt und die sind irgendwie so gut drauf, die Leute. Die sind zwar arm, aber denen geht's doch richtig gut. Deswegen kaufen hier viele auch Schmuck und sind auch nur da, um sich irgendwie dieses Afrika-Bild bestätigen zu lassen. Und wenn die bei uns am Stand sind und wissen wollen, was die Lebende Bibliothek ist, sagen viele, ja, es ist total spannend, auch super Projekt, aber ich brauche das ja gar nicht.
Ich aber möchte mehr über die Innenansicht von Afrika erfahren und steuere auf die Lebende Bibliothek zu. Da steht Sonja Liget-Igelmund, eine Hebamme, die als besondere Ehrung in Ghana mal zur Königin gekrönt wurde. Neben ihr Dr. John Emeka Akude. Er ist Politologe und lebt bereits seit 20 Jahren in Deutschland. Ihn ziehe ich mir aus dem Bücherregal und schlage das erste Kapitel auf. Grund für die Flucht nach Deutschland.
Das ist eine spannende Geschichte. Erstens hatte ich damals, also es gab diese, ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben, June 12 Election in Nigeria, das war 2003. Und dann das war die beste, bis heute die beste, die freieste, die feste Wahl, die man in Nigeria hier organisiert hat. Und dann,
als die erste freie Wahl in Nigeria annulliert wird, geht der damalige Student auf die Straße und gerät mit der Regierung in Konflikt. Er flieht als politisch Verfolgter nach Deutschland und landet schließlich in Köln. Zuerst will er gar nicht bleiben. Als er in einem Café diese wunderschöne Frau zum ersten Mal sieht, wird ihm aber klar, er wird dieses Land nicht allzu schnell wieder verlassen. Später heiratet er sie. Schnell merkt John, dass ein Theodor Fontane-Zitat wie für ihn gemacht ist.
Heimat ist da, wo man sich nicht erklären muss. Wenn ich sowas lese, dann spricht es mir aus dem Herzen, weil fast alles, was ich sage oder was ich tue hier, muss ich erklären. Man versteht mich nicht auf Anhieb. Ne? Und denn in jedem Missverständnis, das du als Ausländer mit Deutschen in Deutschland hast, bist du der Verlierer. Wenn du die Deutschen missverstehst, verlierst du.
Umgekehrt genauso. Integration, das ist eine zweispurige Straße, sagt Dr. John Akude. Auch ihm sind rassistische Anfeindungen begegnet. Aber der afrikanische Politologe ist dennoch nicht verbittert gegenüber beispielsweise Pegida-Anhängern. Die meisten haben Angst vor dem Fremden und wissen es nicht besser. Das, erzählt mir John Akude, kann er nachvollziehen. Es ist die Aufgabe des Staates, den Menschen ihre Angst zu nehmen und ihnen zu zeigen, dass Ausländer eine Bereicherung für Deutschland sind.
Man muss sich nur offen lassen für diese Eindrücke. Und du wirst sehen, dass diese Eindrücke aus dir etwas besser macht.
Die Geschichte von John ist noch lange nicht zu Ende. Und ich sehe ihm an, dass er eigentlich noch viel länger erzählen möchte. Aber neben mir stehen schon die nächsten Interessenten, die Johns Meinung über die Integrationspolitik hören möchten. Um die vielen Informationen zu sortieren, höre ich mir erstmal eine afrikanische Trommelgruppe an und sehe mich auf dem Basar nach bunten Tüchern um. Das ist das Afrika aus dem Fernsehen. Ich kenne jetzt, dank der lebenden Bibliothek, auch das Afrika des Flüchtlings Dr. John Akude.
Ja, so geht's zu bei einer lebenden Bibliothek. Luisa Pfeifenschneider war beim Afrikatag in Köln dabei und mehr über die lebende Bibliothek, welche Chancen sie bietet, worauf man achten sollte, wie es sich anfühlt, ein Buch zu sein. Das hören Sie gleich noch hier im Domradio in unserer Sendung Das Thema. Ein lebendes Buch, das klingt geheimnisvoll, aber es hat in dem Fall nichts mit Zauberei zu tun, sondern das ist eine besondere Veranstaltungsform, bei der Menschen sich als Bücher zur Verfügung stellen, in denen andere lesen können. Also Sie könnten sich ein lebendes Buch, einen Menschen für eine halbe Stunde ausleihen und fragen, was immer Sie schon fragen wollten. Und wir lernen jetzt mal ein solch lebendes Buch kennen, nämlich Fred Siebs. Hallo, Herr Siebs.
Schönen guten Tag.
Sie waren in Bonn schon mal lebendes Buch und Sie trugen als Buch den Titel Tannenbusch, weit mehr als nur das Ghetto Bonns. Was muss man dazu Tannenbusch sagen, um Sie als Buch verstehen zu können?
Vielleicht darf ich ganz kurz was ausholen. Es gibt ja viele Städte mit irgendwo ein Viertel, was einen schlechten Ruf hat, wo man gerne mit nicht reingeht, rumläuft, nicht viel mit zu tun haben möchte und auch nicht den Mut hat vielleicht, mal zu gucken, was in so einem Viertel los ist. Das hat mit Vorurteilen zu tun, das hat vielleicht mit Klischees zu tun und ich wohne nun mal in so einem Viertel, Tannenbusch in Bonn.
Sie sind Niederländer.
Ich bin Niederländer, ja. Und da habe ich mal verstanden, in der Zeitung stand ein großer Artikel über Tannenbusch. In Tannenbusch ist überhaupt nichts los. Aus meiner Tätigkeit damals als Sozialarbeiter wusste ich eigentlich, dass das nicht stimmt und habe mich dann da mal reingehängt.
Und dann haben Sie in Tannenbusch so einiges losgemacht in den ganzen Jahren.
Das ist weniger interessant. Ich denke, in Tannenbusch ist schon sehr vieles los. Wenn Sie schon allein mal da reingehen, dann entdecken Sie sehr viel Grün. Mhm. In Tannenbusch ist sehr viel Grün. Dann hören Sie eine ganze Menge melodische Sprache, weil in Tannenbusch wohnen 120 verschiedene Nationalitäten. Leute aus 120 verschiedenen Ländern. Man hört auch viel muslimisch. In Tannenbusch wohnt 33% der Bevölkerung mit einem muslimischen Hintergrund. Das heißt, kulturell hat Tannenbusch eigentlich eine ganze Menge zu bieten.
Und das kann ich unter anderem erfahren, wenn ich Sie als Buch ausleihe. Wie haben Sie sich als Buch denn gefühlt?
Da kamen erst viele Fragezeichen von Leuten, die bei mir lesen möchten. Und dann, oh ja, oho, das wusste ich nicht. Und das fand ich das Interessante dabei, damit man die Vorurteile da langsam überwinden kann.
Und wenn sich jemand Sie als Buch ausleiht, wie geht das denn dann los? Wer eröffnet das Gespräch? Wie kann ich mir das vorstellen?
Zum Teil fängt das an mit, Sie wollten was über Tannenbusch erzählen. Ich bin da neugierig, weil Tannenbusch ist doch nicht so das Vorzeigeviertel. Was gibt es denn in Tannenbusch? Und wenn man so langsam im Gespräch kommt, dann kriegt man diesen verwunderten Blick. Habe ich alles nicht gewusst, dass es da den Tannenbusch auch gibt? Und schön, ich glaube, ich habe jetzt auch weniger Angst, mal in Tannenbusch einkaufen zu gehen.
Haben Sie sich über bestimmte Fragen gefreut oder geärgert?
Ich habe mich mal über eine ganz andere Sache geärgert. Irgendwo aus der Nachbarschaft war ein Mann in Amerika, hat da ein Museum besucht und ein Schwarzafrikaner im Museum hörte so seine Sprache und fragte, kommen Sie aus Deutschland? Der Mann sagte, ja, darf ich fragen, aus welcher Stadt? Ja, aus Bonn. Bonn kenne ich. Aus welchem Ortsteil? Aus Tannenbusch, da wohne ich. Um Gottes Willen, wie können Sie da wohnen? Ich habe ja in Tannenbusch auch gewohnt als Student und war heilfroh, dass ich da weg konnte.
Also Sie kämpfen schon sehr so mit den Vorurteilen, die es gegenüber Bonn-Tannenbusch gibt.
Ja.
Hatten Sie denn das Gefühl, so ein Tag als Buch kann da ein kleines Stückchen die Vorurteile auch abbauen?
Ja, weil man da hinkommen kann, dass es nicht nur Tannenbusch mit seinen Bewohnern ist, die da für diesen Ruf zuständig sind, sondern ein Teil der Schwarze Peter liegt bei der Stadt. Ein Schwarze Peter liegt bei den Wohnungshausbesitzern. Und da kriegt man, oho, das wusste ich nicht. Und das finde ich schon mal positiv.
Also für uns ein kleiner Appell, vielleicht mal durch Bonn-Tannenbusch zu spazieren oder mit offenen
Augen. Ich würde Sie gerne einladen.
In der Zeitung was über Bonn-Tannenbusch zu lesen oder mit Ihnen mal durch Bonn-Tannenbusch zu gehen oder Sie mal bei einer lebenden Bibliothek als Buch zu lesen. Sie würden es nochmal machen. Sie würden.
Ja, ne? Ja.
Okay. Bestimmt. Wir werden gleich ein bisschen was über die Spielregeln bei so einer lebenden Bibliothek erfahren. Ihnen danke ich jetzt erstmal ganz herzlich. Fritz Sips war schon mal Buch und hat uns gerade von seinen Erfahrungen erzählt. Hierbei Domradio das Thema. Vielen Dank. Eine lebende Bibliothek, die schafft Begegnung zwischen Menschen, die sich sonst nicht treffen würden. Und bei einer lebenden Bibliothek können Sie Menschen als sogenannte lebende Bücher für persönliche Gespräche ausleihen. Menschen mit verschiedener Herkunft, Geschichte, mit unterschiedlichen Berufen und Lebensanschauungen, also im Prinzip von A wie Asylbewerber bis Z wie Zauberer. Und Sabine Kern von der Kölner Caritas ist unsere Expertin dazu, heute im Studio. Sie sammelt seit 2 Jahren Erfahrungen mit dieser Veranstaltungsform und nutzt sie so für das ganze Erzbistum Köln. Frau Kern, darf der ein Buch ausleiht, alles fragen, was er wissen will?
Im Prinzip natürlich schon. Aber wir haben bei uns auf den Veranstaltungen ein großes Plakat mit den Spielregeln. Wir sind eine Bibliothek. Es gibt auch in richtigen Bibliotheken Hausordnungen. Bei uns gibt es auch eine Ordnung. Ganz wichtig ist, dass wir uns gegenseitig mit Respekt begegnen. Also bei uns gibt es dann auch so einen kleinen Satz, dass man die Bücher nicht mit Getränken bekleckern darf oder mit Speisen bekleckern darf. Aber ganz wichtig ist eben das respektvolle Miteinander. So während man das beachtet, darf man natürlich alles fragen. Wir briefen unsere lebenden Bücher aber im Vorfeld und sagen, wenn es zu persönlich ist, wenn es Sachen sind, die zu weit gehen, die müssen nicht antworten. Also im Dialog kann man dann auch so ein bisschen gucken, wie weit kann man gehen. Die Bücher müssen auch nicht nur Ja und Nein antworten, sondern auch die Bücher dürfen natürlich Fragen stellen. Es soll ja ein Dialog sein. Beide sollen was voneinander lernen und
haben. Gibt es denn da manchmal Probleme?
Wir hatten bisher noch keinen Fall, also ich stehe natürlich nicht neben den einzelnen Gesprächen und höre die ab. Das ist ja eine vertrauliche Atmosphäre, die da stattfinden soll. Aber auch im Debriefing mit den lebenden Büchern habe ich noch nichts gehört, was irgendwie negativ war. Und wir haben auch, sagen den Büchern auch immer, wenn irgendwie eine knifflige Situation ist, gebt uns ein Zeichen, dann kommen wir dahin und lösen das auf. Ist jetzt in den anderthalb Jahren noch nicht vorgekommen.
Ist die Situation immer so, dass ein Mensch ein Buch ausleiht?
Das kommt immer drauf an. Im Idealfall ist es so, wenn manchmal kommen Pärchen oder Familien oder Eltern mit Kindern, die dürfen natürlich zusammen ein Buch ausleihen, weil dort ja eine Intimität und eine Vertrautheit ist, die ein offenes Gespräch ermöglicht. Es geht ja darum, dass man sich öffnet, ne? Dass man die Klischees anspricht, die in den Köpfen sind, dass man Verallgemeinerungen, die man vielleicht aus den Medien hat, anspricht. Wenn zwei Fremde da sitzen, hat man schon wieder Hemmungen und traut sich vielleicht nicht, manche Sachen anzusprechen, die einem durch den Kopf gehen. Wir gehen mit dem Projekt aber auch in Schulen und dort machen wir das. Aufgrund der Schülerzahl ist es nicht möglich, eine 1-zu-1-Situation zu schaffen. Dort arbeiten wir dann in kleinen Gruppen.
Wenn man von dieser 1-zu-1-Situation hört, dann kann man auch schon den Eindruck kriegen, das ist ja eine verdammt aufwendige Veranstaltungsform.
Auf jeden Fall. Die Vorbereitungen, sind nicht ohne, denn wir müssen ja eine entsprechende Anzahl von lebenden Büchern finden. Wir haben im Schnitt immer so 15. Es eignet sich auch nicht jeder als lebendes Buch. Nicht jeder möchte sich öffnen. Manche sind zu offen, die lassen andere nicht zu Wort kommen. Also diese Leute, die es gewohnt sind, zu präsentieren und so etwas, die möchte ich gar nicht haben. Ich möchte nur die Normalen, sag ich mal, haben, die eher sagen so, ich habe doch gar nichts zu sagen, wieso fragen sie mich, ob ich ein lebendes Buch sein möchte? Und wir möchten die halt ein bisschen wachkitzeln und sagen, nein, deine Geschichte ist wertvoll, dein Hintergrund macht dich wertvoll.
Und wenn man von dem hohen Aufwand hört und von den 4-Augen-Gesprächen, steht denn dann der hohe Aufwand und das Ergebnis, steht das in einem Verhältnis?
Ja, ich würde sagen ja, weil es ist zwar sehr aufwendig, das vorzubereiten. Wir haben einen Bestandskatalog, den wir extra anfertigen. Wir machen Katalogseiten, quasi so Klappenbände, wo die einzelnen Bücher ein bisschen genauer beschrieben werden. Wir bauen bei Straßenfesten Pavillons und ein Setting auf. Wir mieten Räumlichkeiten an, wir machen Catering. Aber die Leser, die kommen, die sind alle sehr begeistert, die mitmachen. Die gehen wirklich weg und sagen, wow, ich habe eine Möglichkeit gehabt, mit einem Menschen zu sprechen, den ich weder in meinem Bekanntenkreis habe, noch, ne, ich kann die Leute nicht einfach auf der Straße ansprechen. Und ich hatte wirklich Fragen, die mich umgetrieben haben. Ich habe hier Antworten bekommen und das hat mir wirklich gut getan. Und auch die lebenden Bücher haben bis jetzt alle durch die Bank gesagt, dass es für sie eine sehr, sehr schöne Erfahrung ist, mal zu Wort zu kommen, mal gefragt zu werden, auch mal selber zu reden und nicht immer nur, dass andere über sie reden.
Katalogseiten, Briefing, Debriefing, Sie haben jetzt schon einiges erwähnt. Man muss ein Vorgespräch mit den Büchern führen. Es gibt auch ein Gespräch danach. Da kommen wir auch später nochmal drauf, dass wir so vielleicht nochmal zusammentragen. Wenn ich jetzt eine lebende Bibliothek durchführen will, worauf ich achten muss. Wir haben noch ein lebendes Buch gleich zu Gast und wollen auch mit einer Bibliothekarin sprechen. Auch die muss es geben. Genau. Also so ein bisschen kommen wir noch darauf, was es alles braucht für eine gut funktionierende, lebende Bibliothek. Sabine Kern vom Diözesan-Caritas-Verband fürs Erzbistum Köln ist unsere Expertin für die lebende Bibliothek heute im Domradio-Studio. Dankeschön. Schon mal bis hierhin.
Gerne.
Mein Thema heute, die lebende Bibliothek. Über die haben wir ja schon einiges gehört. Über die Spielregeln, was man vorbereiten muss, über die Möglichkeiten. Ein lebendes Buch haben wir schon kennengelernt. Und ein weiteres werden wir jetzt kennenlernen, nämlich Britta Merkle-Lücke. Willkommen im Domradio. Der Titel von Ihnen als lebendes Buch lautet Von hier an blind und trotzdem leben wie alle. Und wenn ich das lese, Sie ausleihen will, das höre, dann weiß ich schon mal, Sie sind blind, nicht von Geburt an. Und Ihnen geht es ganz viel ums tägliche Ringen, trotzdem das Leben zu führen wie vorher, wie alle. Trifft es das so?
Ja, das ist richtig. Denn es gibt heute so viele Möglichkeiten, technische Möglichkeiten für uns Blinde, ein fast normales Leben zu führen. Und wird von vielen Sehenden halt eben, sie wissen das nicht, die Sehenden. Und so kann man im Dialog eben aufklären, Fragen werden gestellt und die lebende Bibliothek ist ein klasse Forum dafür.
Wie fühlen Sie sich so, wenn Sie den ganzen Tag dann von ganz vielen Leuten immer wieder befragt werden? Eine halbe Stunde, dann die nächsten?
Das ist interessant, denn ich lerne ja auch sehr viel dazu. Ich lerne oder ich wenn dann Fragen gestellt werden, wie machen Sie das oder wie laufen Sie, wie joggen Sie, wie schreiben Sie am PC, dann ist es auch für mich interessant, mal zu erfahren, wie sehende sich die Welt der Blinden vorstellen.
Wundern Sie sich dann auch manchmal über die Fragen, die so gestellt werden?
Nein, eigentlich nicht. Denn ich war ja selbst mal sehend, mehrere Jahrzehnte, und kann mir schon vorstellen, dass es äußerst schwierig ist für einen Sehenden, sich in die Welt der Blinden reinzudenken. Denn die ist ja nicht transparent, die Welt der Blinden.
Und über Sie kann man aber ja eine ganze Menge erzählen. Sie sind Autorin. Wenn ich das richtig verstanden habe, haben Sie als Hobby früher, Sie haben geschossen, Sie haben viele andere Sachen gemacht. Aber in den Gesprächen geht es dann meistens um die Tatsache, dass Sie blind sind?
Ja, es geht darum, wie gestalten Blinde den Alltag? Wie macht man dies, wie macht man jenes? Es ist eigentlich so hauptsächlich der Tenor, ja.
Wird eigentlich viel gelacht dann in diesen Gesprächen?
Auch, aber es geht eigentlich mehr so um Sachliches. Also gelacht jetzt nicht unbedingt. Ja, manchmal, je nachdem, wenn es eine lustige Begebenheit zu erzählen gibt. Aber ansonsten,
Wie haben Sie denn den Eindruck, kommt das, was Sie erzählen, bei den Leuten an? Sind das so Aha-Effekte dann? Oder Betroffenheit? Oder was löst das in denen aus?
Also meine Gegenüber sind meistens sehr überrascht, was Blinde alles können. Ja? Welche Möglichkeiten ihnen zur Verfügung stehen und was dann daraus wird. Ja? Da ist meistens dieses, aha, das habe ich aber auch nicht gewusst. Das ist ja interessant.
Können Sie mal ein Beispiel nennen?
Naja, zum Beispiel Schreiben am PC. Wir Blinden, wir haben ja eine Spezialsoftware und die liest uns, vereinfacht ausgedrückt, alles, was auf dem Bildschirm aufbereitet wird, vor. Das heißt, wir können uns im Internet bewegen, wir können E-Mails schreiben, wir schreiben ganz normale Texte und das sind halt so Sachen, da sagt sich ein Sehender, oh, das habe ich aber auch nicht gewusst.
Und es geht ja um Vorurteile und auch darum, so Vorurteile mal ein bisschen aufzuknacken. Wenn ich Sie anhöre jetzt, dann habe ich so das Gefühl, ja, das scheint wirklich zu klappen.
Ja, gut, es ist jetzt vereinfacht ausgedrückt, ne? Es sind sehr viele Hindernisse, die zu überwinden sind. Jeder Tag ist im Grunde eine Herausforderung. Aber es ist bis zum gewissen Teil schon machbar.
Damit meinen Sie jetzt Ihren Alltag? Also da sagen Sie, da können Sie Hindernisse überwinden. Haben Sie denn auch das Gefühl, solche gesellschaftlichen Hindernisse, Vorurteilshindernisse, die werden durch die lebende Bibliothek überwunden? Dass das wirklich funktioniert, das, was sich die lebende Bibliothek vornimmt?
Ich denke schon, ja. Es ist ein ganz tolles Forum, eine ganz tolle Möglichkeit, Menschen die Möglichkeit zu geben, im Dialog eben halt diese Vorurteile abzubauen oder ein Stück weit abzubauen. Und das ist eine tolle Sache.
Gibt's
sehr spannend.
Gibt es eigentlich eine Frage, die Sie gerne mal gestellt bekommen wollen in der lebenden Bibliothek, wo Sie denken, ach, warum hat die eigentlich noch nie jemand gefragt?
Nee, es sind schon so viele Fragen gestellt worden. Ist eigentlich alles oder so gut wie alles abgedeckt. Kann ich mir also jetzt absolut nichts vorstellen.
Und Sie verlieren aber nicht die Lust, immer weiter mal zu sagen, ach, ja, mache ich noch mal so einen Tag lebendes Buch.
Es macht mir Spaß.
Ist das anstrengend?
Anstrengend insofern, dass man halt konzentriert reden muss, ne? Klar. Je nachdem, wie oft man entliehen wird, aber es macht Riesenspaß und es lohnt sich in jedem Fall.
Britta Merkle-Lücke, Autorin und Buch in der lebenden Bibliothek. Und sie hat uns davon erzählt. Herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen.
Und eine gute Bibliothek, die braucht auch fitte Bibliothekare. Darüber sprechen wir dann gleich. Zu einer lebenden Bibliothek gehören Bücher, Leser und natürlich auch Bibliothekare. Das ist in der lebenden Bibliothek natürlich eben genauso. Über die Bücher und das Lesen, da haben wir ja schon einiges gesprochen. Jetzt wollen wir mal auf die Bibliothekare eingehen. Lea Welzel ist bei uns. Hallo. Frau Welze, Sie sind Bibliothekarin, schon in diversen lebenden Bibliotheken gewesen. Was genau macht man denn? Was machen Sie da als Bibliothekarin?
Ja, hallo. Vor der Veranstaltung geht es erstmal darum, die lebende Bibliothek aufzubauen und also die kleine Leseecke herzurichten und den Anmeldetisch. Und dann während der Veranstaltung, ja, werde ich erstmal den meisten Leuten, denen ist das noch nicht so geläufig, das Konzept. Und dann stehe ich vorne und erkläre interessierten Menschen, was eine lebende Bibliothek ist. Und wenn sich dann ein Leser dazu entschließt, dass er sich ein Buch ausleihen möchte, dann geht es zur Anmeldung. Da wird dann eingetragen. Wir haben so einen kleinen Zeitplan, damit wir auch wissen, welches Buch wann verliehen ist. Und dann wird das eingetragen und dann gibt es auch einen Leserausweis. So als kleines Andenken gibt es das immer mit. Da wird dann auch eingetragen, ja, welcher Leser dann halt welches Buch ausleiht. Das ist so eine kleine Spielerei. Und dann bringe ich den Leser zum Buch in unsere Leseecke. Da gibt es dann auch immer was zu knabbern und dann werden die zwei zusammengeführt. Und bei dem Gespräch bin ich dann nicht dabei. Das wird dann alleine geführt und das sind so grundsätzlich meine Aufgaben.
Und nach einer halben Stunde klopfen sie dann wieder an und sagen so, Auslesefrist beendet.
Ja, genau. Also wir gucken dann immer, ob alles in Ordnung ist. Wie die Sabine auch eben schon gesagt hat, wenn halt irgendwie zwischendurch mal da was komisch ist, dann schauen wir mal vorbei und halt nach einer halben Stunde wird dann daran erinnert, dass halt bald die Lesefrist jetzt vorbei ist. Sie sagen jetzt nicht so Cut vorbei, sondern erinnern dann mal und dann können die das Gespräch auch in Ruhe beenden. Nur falls sich schon ein nächster Leser angekündigt hat, das kann man auch schon im Vorhinein dann, wenn jetzt jemand sagt, oh, das Buch finde ich so interessant, können Sie mich schon mal in den Zeitplan reinschreiben, dass man das sozusagen vorbuchen kann, das Buch, und dann wird das halt auch nach einer halben Stunde wird dann gesagt, ja, es kündigt sich schon der nächste Leser an, kommen Sie jetzt langsam mit dem Gespräch zu Ende, und dann klappt das meistens auch ganz gut, dass Sie dann nach vorne kommen, die Bücher und die Leser, wenn sie fertig sind und dann.
Ja. Sie sind also so Koordinatorin in verschiedener Hinsicht. Schaffen Sie das bei so einer ganzen lebenden Bibliothek ganz alleine?
Nee, natürlich nicht. Also wir sind meistens so 3-4 mindestens Bibliothekare, dass wir halt immer einer mindestens vorne ist und interessierten Menschen, die dann da gucken und versuchen rauszufinden, was die lebende Bibliothek ist, dass man das erklärt. Wir haben auch immer den Katalog zur Hand, dass man dann auch mal zeigen kann, was für lebende Bücher wir gerade da haben. Dann ist meistens jemand an der Anmeldung, dass halt, falls sich ein Leser ankündigt, dass es direkt eingetragen werden kann. Dann ist auch meistens immer einer bei den Büchern und sorgt, dass die was zu trinken haben, also dass sie sich wohlfühlen. Meistens, vielleicht manchmal quatscht man auch mal mit den lebenden Büchern. Für uns ist es auch immer sehr interessant, weil wir auch immer total interessante Menschen da haben, dass wir selber auch mal in einer freien Minute vielleicht ein kleines Gespräch führen oder einfach gucken, dass alles in Ordnung ist, sich alle wohlfühlen und halt aber auch hauptsächlich den Menschen halt erklären, was das Konzept ist, was wir für tolle, interessante Menschen da haben. Und das kann man auf keinen Fall alleine schaffen.
Was braucht man, wenn man diesen Job macht?
Man muss offen sein und man darf keine Hemmung haben, auf Menschen zuzugehen, einfach mal denen das Konzept erklären, und natürlich muss man ein bisschen Gefühl dafür haben, mit Menschen umzugehen, dass man auch guckt, dass sich alle wohlfühlen und dass es halt einfach die Atmosphäre entspannt ist und jetzt auch, wenn mal irgendwie ein bisschen Chaos ausbricht, dass man dann nicht die Ruhe verliert, sondern einfach ganz in Ruhe guckt, dass alles funktioniert.
Wenn Sie selber sagen, Sie finden eigentlich die Bücher total spannend, könnten genauso gut jetzt ausleihen, mit denen reden. Welches Buch fanden Sie, wo Sie gesagt haben, da habe ich was erfahren? Boah, das fand ich so toll, das hat mich dann noch weiter beschäftigt.
Das war bei der Lebenden Bibliothek in Bonn. Da war ein Mönch und mit dem habe ich mich auch dann, ich habe den selber sozusagen auch ausgeliehen, weil wir ja beide gerade mal eine ruhige Minute hatten. Und dann habe ich mich halt als Leserin eingetragen und mit dem einfach mal mich unterhalten. Und er hat mir dann so seinen Lebensweg erzählt, dass er vorher gar nicht unbedingt so gläubig war oder unbedingt Mönch werden wollte. Und das hat mich schon sehr beeindruckt. Da habe ich dann im Nachhinein noch mal so drüber nachgedacht und
auch begeistert von der lebenden Bibliothek. Genau. Lea Welze, Bibliothekarin. Und solche lebenden Bibliotheken, die können an ganz unterschiedlichen Orten stattfinden, bei ganz unterschiedlichen Gelegenheiten. Darüber werden wir gleich noch ein bisschen was mehr erfahren bei Domradio. Das Thema hier. Bücher, die kann man anfassen und lesen, aber mit ihnen sprechen Auch das geht, zumindest bei einer lebenden Bibliothek. Über die haben wir heute schon einiges gehört. Sie kann an verschiedenen Orten und bei ganz unterschiedlichen Gelegenheiten stattfinden. Und ein Ort, an dem schon mal eine lebende Bibliothek stattgefunden hat, ist das Mehrgenerationenhaus in Marienheide im Oberbergischen Land. Und eine, die sich damals sehr darüber gefreut hat, dass das stattgefunden hat, ist Dunja Kür-Honermann vom Mehrgenerationenhaus. Herzlich willkommen bei uns.
Hallo.
Was ist so Ihre erste spontane Erinnerung an diese lebende Bibliothek bei Ihnen im Haus?
Da es eine schöne Veranstaltung war mit ganz vielen Menschen, die miteinander gesprochen haben, die miteinander in Dialog gekommen sind. Einfach ganz besondere Veranstaltung.
Und
mit einem super Konzept, finde ich.
Warum passte diese Veranstaltung so Ihrer Meinung nach auch gut zu Ihrem Haus?
Bei uns treffen sich Generationen von klein bis alt und bei uns haben sich Bücher getroffen von allen fantasievollen Gedanken, die es gibt, von auch jungen Kinderbücherautoren bis hin zu Seniorenbeschreibungen. Also daher passt das ganz gut ins Konzept.
Und wenn Sie jetzt nochmal so eine lebende Bibliothek veranstalten würde, gäbe es was, das Sie anders machen würden oder sagen, das müssen wir unbedingt nochmal so machen? Also was haben Sie so an Erfahrungen da gesammelt?
Also wir wollen es nochmal machen, würden im nächsten Mal aber einen Themenschwerpunkt machen. Weil so dieses alles durch haben wir jetzt, so dass wir einmal so das Gemeindeleben von Marienheide abgefragt haben. Jetzt würden wir ganz gerne einen Themenschwerpunkt beim nächsten Mal reinbringen.
Haben Sie da schon ein Thema?
Also es wird sicherlich das Thema Flüchtlinge und Flucht als Thema sein, ja.
Mhm.
Der Gedanke geht in die Richtung.
Kann man bei Ihnen vielleicht auch so von einer langfristigen Wirkung dieser lebenden Bibliothek sprechen? Also war das eher, würden Sie sagen, eine schöne Eintagsveranstaltung oder wurde da so in den nächsten Wochen und Monaten auch noch, hat Sie das sehr begleitet dann auch?
Das hat es und es ist, glaube ich, für Marienheide nachhaltig noch begleitend gewesen, insoweit, dass die Bücher an ihrem Büchertisch gemeinsam überlegt haben, den Weihnachtsmarkt neu zu gestalten und auch mal gemeinsam aufzubauen. Es sind Leute ins Gespräch gekommen für Marienheide, die vorher, warum auch immer, es einfach nicht geschafft haben oder sich nicht getroffen haben. Es war nochmal ein Treffpunkt, miteinander zu reden und was zu planen.
War das eigentlich aufwendig, das zu veranstalten?
Nein, gar nicht. Fand ich nicht. Es war total spaßig, eigentlich die Bücher zu besorgen. Das war ja die Aufgabe, die wir hier hatten, die Leute zu fragen. Ich habe nicht eine Absage bekommen. Alle waren begeistert, als Buch mitmachen zu können. Das war schön. Und alles andere wird ja von der Frau Kern mit ihrem Team.
Nein, da haben Sie sich gut Unterstützung geholt, wie wir auch heute. Dann danke ich Ihnen ganz, ganz herzlich für Ihre Eindrücke. Herzlichen Dank, dass Sie von den Erfahrungen erzählt haben. Dunja Kür-Honermann vom Mehrgenerationenhaus in Marienheide über die lebende Bibliothek. Für die nächste wünsche ich Ihnen schon mal alles Gute.
Danke.
Tschüss. Das Thema hier, heute die lebende Bibliothek, unser Thema.
Manchmal sind die Erkenntnisse aus Erfahrung noch wahrhaftiger als die Ergebnisse einer Forschung. Weil Erfahrungen gelten auch manchmal noch besser als wissenschaftliche, sogenannte wissenschaftliche Befunde. Dass man nicht mehr unbedingt Bücher lesen muss, sondern auch sich mit Menschen unterhalten, deren Leben sozusagen Bücher sind.
Das sagt Dr. John Akude, der sich bei einem Afrikatag in Köln als lebendes Buch zur Verfügung gestellt hat. Und Sabine Kern von der Caritas hat diese und viele andere lebende Bibliotheken organisiert und auch begleitet und erzählt uns heute davon, was da wichtig ist, damit eine lebende Bibliothek gelingt. Frau Kern, wenn Sie nochmal so zusammenfassen, was ist genau das Besondere einer lebenden Bibliothek?
Ja, das Besondere ist, dass man bei dieser Veranstaltung eben Menschen trifft, die man nicht in seinem Bekannten- oder Freundeskreis hat in der Regel, dass man mit denen in einem ganz unverbindlichen Setting ins Gespräch kommen kann, ohne weitere Verpflichtungen einzugehen. Das heißt, es ist im Pädagogensprech sehr niederschwellig. und das wirklich Besondere ist, dass man seine Fragen stellen kann, dass man seine Gedanken äußern kann. Das ist was anderes, als wenn ich im Fernsehen mir eine Talkshow angucke oder über jemanden etwas in der Zeitung lese. Das ist ganz unmittelbar. Geht es um mich und die Person und im Dialog kann alles angesprochen werden, was durch die Köpfe schwebt.
An ganz unterschiedlichen Orten, bei ganz unterschiedlichen Gelegenheiten, zum Beispiel die Schulklasse, in der so eine lebende Bibliothek stattfinden soll oder das Gemeindefest oder.
Richtig.
Wenn jetzt jemand sagt, ich möchte eine lebende Bibliothek machen, worauf sollte der so mal, was sind so die Essentials, worauf man achten sollte?
Ja, ganz wichtig ist es, sich um die lebenden Bücher zu kümmern. Das sind ja meistens Personen, die unter Vorurteilen leiden, die unter Stereotypen leiden, die vielleicht Vorurteilen auch wirklich im Leben ausgesetzt sind. Das heißt, das Wichtigste sind die lebenden Bücher. Denen muss es gut gehen, für die hat man eine Fürsorgepflicht und alles andere wird quasi drumherum gebaut. Man muss halt gucken, dass man einen ruhigen Raum hat, unseren Lesesaal quasi. Das heißt, selbst auf einem Fest, auf einem Marktplatz muss man gucken, dass man ein bisschen Ruhe hat und es nicht mittendrin macht, wo die Leute über einen stolpern. Man braucht gute Titel, die die Leute neugierig machen.
Buchtitel.
Buchtitel, genau. Man braucht Personal. Und am besten sieht man zu, dass man mit mir in Kontakt kommt, damit ich berate.
Also das heißt, Sie, Sabine Kern vom Diözesan-Caritas-Verband fürs Erzbistum Köln, sind die Frau mit der Erfahrung.
Richtig.
Und Sie helfen auch gerne.
Ich helfe sehr gerne, genau, dafür bin ich da. Wir arbeiten gerne mit Kooperationspartnern zusammen. Das heißt, wenn jemand sagt, hey, wir würden das auch gerne machen oder auch eben Lehrerinnen und Lehrer in Schulen, die sagen, Mensch, das könnte auch was für uns sein, einfach über die Internetseite oder über Facebook an uns herantreten. Und wir arbeiten gerne zusammen, ja.
Und wer jetzt neugierig ist, der kann in Kürze sowas auch live erleben, der liebende Bibliothek. Es gibt ganz bald wieder eine in Köln.
Richtig, und zwar mit einem Schwerpunktthema. Wir haben uns das Thema Religionen ausgewählt und wir werden am 12. September im Garten der Religionen von Invia sein und dort eine interreligiöse lebende Bibliothek machen. Das heißt, Vertreter verschiedenster Glaubensrichtungen sind als lebende Bücher anwesend und man kann in diesem wunderschönen Garten ein wenig spazieren gehen oder sich in eine ruhige Ecke setzen und mal was über die Bahais, über den Sufismus, vielleicht über den Islam oder über den Hinduismus, den Buddhismus und noch ganz viele andere Religionen hören.
Am 12. September.
Am 12. September, richtig.
Welche Zukunft prophezeien Sie dieser Veranstaltungsform Lebende Bibliothek?
Ich glaube, es hat Zukunft. Es gibt, wie gesagt, in 70 Ländern dieser Welt gibt es dieses Konzept auch schon länger. Und wir glauben hier in Köln und Umgebung, treffen wir immer mehr Leute, die auch Lust haben, darauf mitzumachen, die Lust haben, das auch mal zu organisieren. Und ich kann mir vorstellen, dass es für die Zukunft wichtig ist, eben weil wir auch immer weniger miteinander reden und eigentlich viele Leute aber da sehr viel Lust darauf haben.
Und wo in nächster Zeit überall lebende Bibliotheken stattfinden, das kann man bei der Caritas im Internet nachlesen. Sabine Kern vom Diözesan Caritas Verband fürs Erzbistum Köln hat uns heute schlau gemacht über die lebende Bibliothek. Vielen, vielen Dank dafür.
Sehr gerne. Danke, dass wir hier sein durften.
Und die ganze Sendung zum Nachhören gibt's bei uns im Netz domradio.de. Ich bin Susanne Becker-Huberti und bedanke mich bei Ihnen auch fürs Zuhören. Tschüss, bis bald.